Ich lese aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, einige Verse. Erst einmal die Verse 14 bis 17. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du lerntest und womit du betraut wardst, da du weißt, von wem du es lerntest. Und da du von Kind an mit den geweihten Schriften vertraut bist, die dich können weise machen zur Rettung durch Glauben, der da ist in Christo Jesu. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, die da ist in Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und jetzt noch zwei Verse, die vorher stehen, die Verse 10 und 11. Du aber folgest meiner Lehre, meinem Beweggrund, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, derart, wie sie mir geschehen sind in Antiochien, in Ikonium, in Lystra, welcherlei Verfolgung ich überstand, und aus ihnen allen barg mich der Herr. Wir möchten miteinander beten. Wir danken dir, geliebter himmlischer Vater, dass wir das wissen dürfen. Du bist ein Bergungsort für uns. So wie es die Männer des alten Bundes erfahren haben und ganz besonders David, der dieses Zeugnis einmal gegeben hat. So möchten auch wir es in unser Leben hineinnehmen als Gewissheit, dass du uns alle Zeit umgibst. Wir danken dir für dein Wort, durch das wir unterwiesen werden, durch das wir empfangen und erfahren dürfen, in welcher Zeit wir leben und auf welches Ziel wir zugehen. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du uns immer wieder das Ziel deiner Herrlichkeit vor Augen stellst und dass wir wissen dürfen, du bist treu, du lässt uns nicht da niederliegen, du lässt uns nicht zurück, sondern du rufst uns. Wir preisen dich und beten dich an und bitten dich um deinen Segen für diese Morgenstunde. Gib unserem Bruder, der uns dein Wort verkündigt, Vollmacht und Kraft zu einem lebendigen Zeugnis und uns offene und hörende Herzen, das aufzunehmen, was du uns sagen willst. Amen. Wir dürfen jetzt den Chor hören. Wir freuen uns darauf und ich möchte mich einmal ganz herzlich bedanken. Stellt euch ruhig schon auf. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken, immer für die Begleitung in den Gottesdiensten, in den Versammlungen. Denn es ist ja nicht selbstverständlich. Es nimmt immer wieder Zeit in Anspruch. Und viel Fleiß zum Üben. Herzlichen Dank.
Herzliche Grüße zuvor von mir. Ich begrüße diejenigen, die heute Morgen zum Gottesdienst auch hier zu dieser Konferenzgemeinde gestoßen sind, die sich ja befindet in einer sogenannten prophetischen Woche. Ich weiß nicht, was der Autor des Buches »Die Propheten kommen« schreiben würde, wenn er an der prophetischen Woche hier teilnehmen würde. Ich denke, wenn ich auf der prophetischen Woche, auch heute Morgen, ein prophetisches Wort habe, möchte ich nicht Prophet genannt werden. Denn der Grund ist ja gelegt durch Apostel und Propheten. Was wir brauchen, ist heute ein klares prophetisches Wort, gestützt auf das Wort Gottes, in Sonderheit auf die Lehrbriefe. Denn nur von dort her bekommen wir eine klare Weisung. Ehe ich in das Thema einsteige, möchte ich ein Zitat von Johann Christoph Blumhardt, der Ihnen ja allen sicher bekannt ist, hier einführen. Er schreibt, mir graust es oft für die Leute über dem, was alles auftaucht in unseren Tagen. Und wenn ich sehe, wie leicht die Leute in jede Falle hineintappen, so sicher und ruhig, als ob überall kein Feind wäre, der Netze stellt, Brüder aus Geistlichen und Laien wollen nicht einmal eine Beratung ausgewählten Brüderkreisen veranlassen, um vor dem Herrn einer neuen Sache auf den Grund zu kommen und überhaupt dem gemeinsamen Urteil sich zu unterwerfen. Miteinander zu prüfen und Rat zu werden, wie man dieses oder jenes anzusehen habe, wäre gewiss gut, namentlich um herauszubringen, was etwas von dem Charakter des antichristlich Verführenden an sich trägt. Stattdessen fährt jeder nur gleich für sich zu, und die anderen sollen alsbald ihm nachtraben. Tun dieses aber nicht, so sieht man fast schon Scheiterhaufen vor sich. Jetzt ist es böse Zeit. Das schrieb schon vor langer Zeit Blumhardt. Was würde der eigentlich heute zu dem sagen, was sich innerhalb der Christenheit und der Gemeinde darstellt? Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich hier und da mal Namen nenne, bitte ich wirklich um Nachsicht. Ich meine in bestimmten Bewegungen Kirchen, nicht die darin befindlichen gläubigen Christen, die Glieder des Leibes Jesu sind. Das ist überall der Fall. Ich will nur, wenn wir prüfen und prüfen sollen, auf Entwicklungen hinweisen, die heute gefährlich sind. Der Lateiner sagt, Initiis obsta, das heißt, widerstehe den Anfängen. Ich nehme es auch schon mal auf mich, dass man vielleicht hier und da sehr kritisch umgeht mit einigen Schlagwörtern. So wird zum Beispiel der heute vor 8 Tagen hier referierende Professor Beierhaus, habe ich mir sagen lassen, im Rundfunk, im Evangeliumsrundfunk, der große Wächter genannt. Und der bekannte evangelikale Theologe aus dem angelsächsischen Raum, Dave Hunt, hat einige Bücher auch geschrieben im Hinblick auf kritische Beurteilung der modernen Bewegung. Er musste sich schon mal den negativen Titel gefallen lassen, Katholikenfresser. Wirklich so nicht. Ist mir klar, wer mehr mit einer Bewegung, einer Geistesrichtung, einer Kirche verheiratet ist, die wird dann, wenn man was dagegen sagt, natürlich sehr allergisch reagieren. Ich hoffe, Sie hängen allein an dem Christus und können das ein oder andere auch einmal vertragen. Wenn ich nun selber hier vorn spreche, möchte ich den Herrn um die Demut bitten. Denn nur der Demütige bekommt Weisheit von Gott, kriegt die Kriterien der Unterscheidung, die brauchen wir. Aber wir brauchen auch eine Gewissheit, eine gesunde Lehre, denn das ist heute ein Aspekt, aber auch die Berücksichtigung eines normalen geistlichen Wandels, also gesundes Leben. Beides, liebe Freunde und Geschwister, hängt eng miteinander zusammen. Ohne eine klare biblische, gesunde Lehre gibt es kein gesundes geistliches Leben. Das ist eine Illusion. Aber ohne die Umsetzung dieser allerhöchsten Erkenntnisse in die Praxis bleibt diese Lehre nur Theorie. Wir haben vor etwa 2-3 Wochen hier in der Brüderkonferenz an einem Abend heiße Diskussionen geführt. Und zwar ging es da um die Frage, was sind denn eigentlich zentrale Aussagen der Bibel oder was sind Randfragen? Ist das wichtig? Oh ja. Und wie schnell können die Randfragen, nebensächliche Dinge, in den Mittelpunkt rutschen? Das ist ja das Kennzeichen der Sektierer. Sind wir davor gefeit? Es war interessant, wie einige meinten, das sei eine Randfrage und andere meinten, das ist eine ganz entscheidende Frage. Wissen Sie, um welches Thema es wohl ging? Um die letzten Ziele, um die Frage der Allversöhnung. Was sagen Sie da? Ist das eine Randfrage oder ist es eine zentrale Frage? Ich möchte es gern mal wissen von Ihnen, aber ich kann ja hier nur nicht, wie in der Schule oder wie in meinem Seminar, nun eine andere Form praktizieren. Aber geben Sie sich doch mal selber die Frage und hinterher, wenn Sie von mir die Antwort kriegen, können Sie ja vergleichen. Also, der größte Teil der Brüder war der Meinung, es ist eine ganz entscheidende Frage, für mich auch. Wenn es natürlich ein von Christus, seinem Heil, losgelöstes Dogma wird, dann wird es problematisch. Für mich hängt damit eine entscheidende Frage zusammen, wer ist denn dieser Gott? Wie weit reicht denn sein Heil? Und wenn die allerhöchsten Gedanken in der Lehre von den Aposteln, insonderheit von Paulus, formuliert werden, dann müssen wir uns damit identifizieren. Ich sage jetzt Folgendes. Wer diesen herrlichen Gott, der einmal mit allem zurechtkommt, nicht sieht, der glaubt auch nicht, dass Gott in seinem Leben, in der Praxis, in den Schwierigkeiten, in denen er drin steckt, zurechtkommt. Glauben Sie das auch, was ich eben formuliert habe? Dann haben Sie auch nur einen kleinen Gott. Aber wenn ich diesen großen Gott habe, der mich erlöst hat und der mit allen Menschen zurechtkommt, ja mit der ganzen Schöpfung, steht doch geschrieben, sieh, ich mache alles neu, Himmel und Erde werden neu, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass allerdings die Söhne Gottes offenbar werden, nicht die unmündigen Kindlein. Und damit sind wir genau in der Thematik drin. Lehre und Leben gehören zusammen. Und die Lehre erfordert, dass wir auch einen entsprechenden, erneuerten Denksinn bekommen, damit wir die Lehre fassen können und auch umsetzen können. Freilich weiß ich, die Gefahr besteht auch bei mir, dass wir das Subjektive, unsere persönlichen Schlussfolgerungen aus bestimmten biblischen Aussagen zur Lehre erheben. Dass wir unsere theologische Meinung ins Zentrum setzen. Liebe Geschwister, darum brauchen wir ein ständiges Forschen im Wort. Brauchen die Korrektur geistlicher Brüder. Brauchen das Gebet. Eine Gemeinschaft, wie wir sie gerade vor 8 Tagen in Scheibenberg im Erzgebirge erfahren haben. Ich war sehr dankbar. In einem kleinen Kreis kann man das Wort Gottes auf sich wirken lassen. Wir haben abends noch stundenlang zusammengesessen und über Lehre und Leben gesprochen. Übrigens lassen die Geschwister, das darf ich jetzt einflechten, alle hier grüßen. Ich habe es drüben schon getan, aber etliche haben auch Beziehungen zu unseren Geschwistern drüben. Und nun wieder zu der Thematik. Was brauchen wir? Einen klaren Standort, damit die Stellung der Gemeinde, eine klare Zielorientierung, und dann muss der Weg zum Ziel durch Glauben und geistliches Wachstum das, was wir erkannt haben, realisieren. Ich will einmal an 2 Extrembeispielen aufzeigen, wie Lehre und Leben auseinanderklaffen können. Wie Erfahrungen, sogenannte geistliche Erfahrungen, hochstilisiert werden, weil das Millionen von Menschen praktizieren. Es wird aber nicht gefragt, steht das geschrieben. Da ist die Erfahrung, die sogenannte Geisterfahrung, das Entscheidende. Und auf der anderen Seite geht es um Lehrfragen, die dann auch zum Fanatismus führen können. Ich habe mir sagen lassen, dass Bruder Henninger in der prophetischen Woche auch einiges angesprochen hat. Ich möchte es nur noch mal tun, weil diese Entwicklung so rasant zunimmt und den größten Teil der Christenheit auf dieser Ebene erfasst. In der Zeitschrift Charisma haben 2 16-, 17-Jährige berichtet, wie sie in England, in der Church of Christ the King in Brighton, einiges erlebt haben. Das will ich Ihnen kurz schildern und dann eine Stellungnahme dazu. Da schreibt die 17-Jährige, während wir in der Gegenwart Gottes standen, brachte der Heilige Geist einige zum Lachen, andere zum Weinen. Zum ersten Mal sah ich, wie die überwältigende Kraft Gottes wirkt. Doch es sollte nicht nur beim Beobachten bleiben. Ein Mitarbeiter der Gemeinde ging nach vorn und lud den Heiligen Geist ein. Sogleich spürte ich eine wunderbare Nähe Gottes, begann zu weinen. Anschließend fühlte ich mich fröhlicher. Und dann berichtet sie noch, es gab dann eine Zeit der Anbetung des Lobpreises. Eigentlich wurde dann aber nicht mehr gepredigt, also das Wort Gottes dargelegt. Einer, der zu diesen Phänomenen Stellung nimmt, sagt das so. Inzwischen habe ich viele Menschen regelrecht trunken im Geiste gesehen. Sie halten sich die Bäuche vor Lachen, sie können nicht mehr gehen, müssen teilweise nicht nur gestützt, sondern getragen werden. Sie singen außergewöhnliche Lieder und dann sagen sie, sie haben eine erstaunliche Liebe zu Jesus. Was ist das für eine Liebe? Wer ist dieser Jesus? Wenn nicht eine klare Lehre bezeugt, wer dieser Gott ist, wer Jesus ist, wie er handelt und wie der Heilige Geist heute wirkt, dann geht das alles über die Emotion. Mir kommt das so vor, als wenn zwei junge Menschen verliebt sind. Ist ja eine schöne Sache. Aber wenn da Eros und Sexus dominieren, das geht ja ins Gefühl und in den Körper hinein und macht die Betreffenden auch irgendwie trunken, oder meinen Sie nicht? Haben Sie schon mal so ekstatisch verliebte junge Paare gesehen? Aber wenn nachher die Schwierigkeiten kommen, wie schnell gehen leider oft solche auf dieser Basis geschlossenen Ehen kaputt? Verstehen Sie diesen Vergleich? Es wäre doch schön, wenn der Apostel Paulus auf all die Probleme in der Gemeinde, der Galater, Korinther, Kolosser, Philipper sagen würde, lasst euch doch jetzt mal vom Geist beschenken. Da passiert irgendwas, dann ist alles in Ordnung. Das schreibt er doch nicht, sondern er geht genau auf die Wurzelprobleme ein, was da los war, verkündigt eine klare Lehre, zielorientiert, christozentrisch, aber auch, was die Betreffenden nötig haben. Das ist die eine Seite. Die andere, wenn wir natürlich eine sterile Verkündigung hören, nur etwas für den Intellekt, den Verstand, wenn wir nur eine trockene, einseitige sogenannte Theologie vernehmen, wenn wir nur Buchstabenwissen vermittelt bekommen, dann ist das die andere Seite. Ich darf aus einem meiner Meinung nach hervorragenden Büchlein, das habe ich dort in Scheibenberg geschenkt bekommen, von Cecil Bley, im Konkordantenverlag erschienen, etwas zitieren und nach meiner Schau mit kommentieren. Diese einseitige andere Angelegenheit kann nämlich zum Fanatismus führen. Da schreibt der Betreffende, wir kennen diese tote Lehre mit all seinen furchtbaren Auswüchsen. Das ist das Ergebnis auch einer ungesunden Vernunft. Teile der Wahrheit werden aus dem Wort Gottes herausgegriffen und bis aufs Messer verteidigt. Anderes wird verzerrt und noch heftiger verteidigt. Fanatiker sind unbelehrbar und unnachgiebig. Sie eifern gnadenlos für das, was sie als richtig zu erkennen meinen. Saulus von Tarsus ist ein Beispiel dafür. Der hat die beste Lehrmeinung allerdings auf der Basis des Gesetzes vertreten. Kennen wir auch solche Gesetzesfanatiker? Oh ja, wir müssen uns auch fragen, wie steht's da bei uns? Was ist denn nun zu sagen über diejenigen, die ihre geringe Erkenntnis geistlicher Wahrheit im Gegensatz zu den Fanatikern nun mit Verboten einzäunen? Du sollst, du musst, da geht's also ins Gesetz, in gesetzliche Verkündigung hinein. Die Vorschriften an Vorschriften reihen. Da merken wir es auch nichts Anziehendes. Wenn nicht nach 1. Thessalonicher 1, Vers 5, ich habe das schon oft betont, zum Worte Gottes, zur Lehre hinzukommt, Kraft, Heiliger Geist und große Gewissheit, dann besteht die sogenannte Lehre nur in einem Kopfwissen. Im Griechischen steht da Gnosis. Aber die wahrhafte Epignosis, die Erkenntnis hat immer einen Lebensbezug. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und in der Überleitung dazu zitiere ich noch einmal Fritz Binde, das habe ich schon mal getan, hier wieder. unter einem anderen Aspekt, wie er beides miteinander zu verbinden sucht, nämlich jene Extreme, die ja keine Lösung darbieten, sondern den klaren biblischen Weg. Er schreibt, jedes nicht an Gott in Christus ausgelieferte Eigenleben braucht, fordert und fördert zu seiner Selbsterhaltung irgendwie die Lüge. Die Lüge. Die Notlüge, die Geschäftslüge, die Gesellschaftslüge, die politische Lüge, die Kulturlüge und, was am gefährlichsten ist, die fromme Lüge. Ich schalte gleich ein, 2. Thessalonicher 2. Gott selber wird am Ende dieses Äons kräftige Irrtümer schicken. Wem? Denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und das geschieht sogar mit Zeichen und Wundern. Gewaltige Verführung. Ich fahre hier fort bei dem Zitat von Binde. Jede irgendwie geartete Selbstsucht hegt und pflegt Vordergedanken, Nebengedanken, Hintergedanken, geht Schleichwege, macht Winkelzüge, übt sich in Schlichen, Kniffen und Listen. Herr, du König der Wahrheit, heile mich immer völliger von jeder Verdrehtheit und Falschheit. Lass mein Denken, Reden und Tun unbeugsam gerade wie das Zepter deines Reiches werden. So hat er es formuliert. Ich denke, wir verstehen diese Aussagen. Prüfungskriterien, Lehre und Leben. Wir haben bereits während der letzten prophetischen Woche darüber gesprochen. Ich habe da auch hier von dieser Stelle aus einiges gesagt. Ich will ganz kurz nochmal für alle das Zentrale zusammenfassen. Wir benötigen heute eine Prüfung, die wichtiger denn je ist, denn wir leben in der Ausreifezeit, sowohl für die Gemeinde, aber auch im Hinblick auf das Böse. Wir leben in der Abfallzeit, denn das ist vorprogrammiert prophetisch und nicht gewaltige Erweckung. Das kann Gott hier und da regional noch schenken. Wir brauchen die Kriterien, indem wir die göttlichen Positionen einnehmen, denn die Kriterien müssen biblisch orientiert sein. Wir müssen uns orientieren an der göttlichen Zielsetzung, an der Erkenntnis, die Gott uns schenkt, und an der Weisheit, die von oben kommt. Lehre und die daraus resultierenden Konsequenzen im Verhalten, im Wandel, beide Aspekte müssen gesehen werden. Schauen Sie, wenn ich an meine frühere Berufspraxis zurückdenke. Ich habe ja zum Schluss Lehrer ausgebildet, dann habe ich von meinen jungen angehenden Lehrern eine exakte Unterrichtsvorbereitung verlangt. Das war auch aufgrund der Verordnungen vorgegeben. Die Ziele mussten klar formuliert werden, der Weg zum Ziel, die Methode beschrieben werden, die Medien, die eingesetzt werden und wie man im Unterricht verschiedenartig kommuniziert, in Gruppenarbeit und wie immer das geschieht. Das ist aber nur der eine Teil. Danach wurde auch in der Staatsprüfung ein Referendar entsprechend beurteilt. Aber die Umsetzung bildete doch den größeren Teil. Wenn nun das nachher daneben ging und die Schüler dann zwischendurch auf Tisch und Bänke stiegen, dann konnte ich nicht aufgrund der guten Vorbereitung sagen, Note 1. Leuchtet uns ein. Genauso ist das bei uns. Wir müssen auch die allerhöchsten Erkenntnisse transformieren. Und dazu dient die Lehre. Didache ist die mitgeteilte Belehrung und Unterweisung. Und Didaskalia ist die Lehrtätigkeit wie eine Unterrichtstätigkeit. Beides brauchen wir und das bedarf der harten Arbeit. Und das Leben ist nicht Bios, sondern Zoe. Das ist also das geistlich-göttliche Leben. Sehen Sie, und wenn ich verwechsle, dass am äußeren Menschen Dinge passieren, an meinem Körper, und es geht nicht über den Geist, ist das ein Rausch, der sich rein emotional in der Seele auswirkt. Ich komme nachher noch drauf. Ein weiteres Kriterium erscheint mir wesentlich. Lehre kann nur aus Lehrstellen und Lehrtexten und damit aus den Briefen übernommen werden. Und zwar da, wo die höchste Offenbarung durch den erhöhten Christus gegeben ist. Ich kann nicht einzelne Erlebnisse aus dem Zusammenhang herausgreifen und sie zu einer Lehre hochstilisieren. Das passiert nämlich bei der Begründung für das Umfallen, das Ruhen im Geist, was jetzt neu kommt. Man sagt nämlich, ja, bei Pfingsten erschien es ja auch so, dass die Apostel trunken wären. Das ist ein einziger Hinweis, da steht aber nicht, dass die Apostel dreiviertel Stunde lang im Trancezustand ohne Bewusstsein auf dem Rücken auf dem Boden gelegen hätten. Verstehen Sie, wie man Lieblingsideen pflegt, partielle, punktuelle Aspekte herausgreift. Liebe Geschwister, ich sag uns, dass wir müssen das ganze Wort nehmen. Nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen der Bibel picken. Das liegt uns allen. Wollen Sie jetzt auch von mir hören, was Sie schon längst gewusst haben? Oder hören Sie auch mal etwas, wie es Bonhoeffer gesagt hat, was gegen uns selber geht? Ich sag mir das selber. Liebe Geschwister, ich gehe nie auf ein Podium, ohne das, was ich sage, in der Stille vor Gott durchlebt zu haben, mich darunter unter dieses Wort gestellt zu haben, wie es Bruder Heller immer formuliert hat. Was nicht durchlebt, durchlitten und durchstorben ist, hat keine Kraft auch in der Verkündigung und der Darstellung. Gesunde Lehre, ein Modell gesunder Worte brauchen wir. 1. Timotheus 1, Vers 10 sagt Paulus warnen und fordern, wenn etwas der gesunden Lehre widerstrebt. Achtung! Ich habe schon erwähnt, 2. Timotheus 1, 13, ein Muster, ein Modell gesunder Worte habe. Wir brauchen das, damit in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 1 auch der Name Gottes und die Lehre nicht verlästert werde. Sehen Sie, wir haben im Augenblick eine Erscheinung auf ökumenischer Basis, wo Adventisten, Katholiken mit den Evangelikalen bereits zusammen Veranstaltungen, auch Gebetsgemeinschaften praktizieren. Ich habe nichts dagegen, wenn Einzelne wirklich daran teilnehmen. Wir haben in der Brüderkonferenz immer auch Katholiken dabei. Einen Dekan sogar, der aber sagt, was die in Rom im Vatikan bestimmen, das ist bei uns vor Ort gar nicht entscheidend, sondern das Wort. Das ist eine wunderbare Aussage. Die meine ich jetzt nicht, aber ich meine die, die unbesehen die Lehre akzeptieren. Wissen Sie, dass der Papst in seinem neuesten Buch betont hat, dass die Mariologie seine Grundlehre ist, dass er den ganzen Erdkreis der Maria widmet und wenn er irgendwo ein Land besucht und dort den Boden, meint das, dass dieses Land unter die Herrschaft der katholischen Kirche kommt und damit unter die Herrschaft Mariens. Jetzt will ich Ihnen nur mal ein paar Bezeichnungen für Maria, die in den Dogmen und in den verschiedenen Kommentaren und Praktiken zu finden sind, weitergeben. Heilige Maria, bitt für uns. Heilige Gottesgebärerin. Heilige Jungfrau der Jungfrauen. Braut des Heiligen Geistes. Mutter der göttlichen Gnade. Du mächtige Jungfrau. Du Ursache unserer Freude. Wer ist unsere Freude? Christus. Und die Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Merken Sie doch nur mal an einer solchen Sache, wohin das führt. Liebe Geschwister, werden wir doch hellwach. Noch ein paar. Du Pforte des Himmels. Dann komme ich ja nicht hinein, weil ich Maria nicht als Pforte annehme. Du Heil der Kranken. Du Schutzfrau Bayerns, ganz speziell da in dem Raum. Bitte, nichts gegen die anwesenden Bayern hier, die meine Geschwister sind. du Königin der Propheten und du Königin der Apostel. Das steckt dahinter, liebe Geschwister. Wenn's auch sicher treu und ehrlich meinende Gläubige so nicht formulieren, aber das ist doch weit verbreitete Praxis. Und nun möchte ich nicht nur ja kritisieren, das wäre destruktive Sache, sondern wir müssen jetzt wirklich die entscheidenden Kriterien herausstellen, und das haben wir hier in dem Wort von 2. Timotheus 3 vernommen. Da geht es um die Lehre der Bibel. Paulus sagt sogar seinem Timotheus, du bist gefolgt meiner Lehre. Da ist der Paulus denn da nicht hochmütig. Nein, er hat vom erhöhten Christus die letzte Offenbarung bekommen und das Wort Gottes aufs Vollmaß gebracht. Meiner Lehre, meinem Wandel, allerdings auch meiner Geduld, meinen Leiden, das gehört auch dazu. Und darum möchte ich an dem Beispiel oder an der Konfrontation geistlich oder fleischlich für uns einmal deutlich machen, wo die Entscheidung fällt. Bei den modernen Bewegungen ist es eine ganz entscheidende Frage des Geistes. Ich bin der Meinung, an der Geistesfrage entscheidet sich die Richtung. Zweitens an der Kreuzesfrage, denn Pfingsten konnte ja nicht vor Golgatha sein. Ohne Kreuz, keine Auferweckung, keine Auferstehung, keine Himmelfahrt, auch kein Pfingsten. Wenn wir das auseinanderdividieren, wird es schon kritisch. Ein weiteres ist ein ganz entscheidendes Moment, die Frage nach der Ekklesia. Was ist Gemeinde? Welche Aufgabe hat sie? Und da werden Sie merken, wer kein klares Gottesverständnis hat, wer die Geistesfrage nicht am Kreuz misst und in Verbindung mit dem Kreuz lehrt und praktiziert, hat auch im Grunde nur eine diffuse Vorstellung von der Gemeinde. Ich sage das ganz bewusst, denn wenn die Propheten kommen, die sind ja charismatisch orientiert, lesen Sie das Buch mal. Es ist übrigens schon hier sofort vom Büchertisch weg gewesen und ist der Bestseller nach Idea im Augenblick im evangelikalen Lager. Die haben nämlich dieses Jahrhundert zu einem prophetischen Jahrhundert erklärt und Deutschland, hört, hört, wird eine prophetische Nation, jetzt schon. Ich will da nicht weiter eingehen, aber da liegen die Verführungen. Ekklesia, Herauswahl, Zubereitung der Gemeinde, Dienstfunktion, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch im himmlischen Bereich und in der Zukunft ist eine ganz entscheidende Sache. Aber freilich, was muss Paulus sagen in 1. Korinther 2, Vers 14? Der Psychikos, der seelische Mensch, ist auch der natürliche, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Er produziert seine eigene Weisheit. Ich möchte das nicht tun. Geist und Fleisch muss unterschieden werden. Ich will einige Kennzeichen nennen. Fleisch meint also hier nicht Soma, den Körper, sondern Sarx. Und das ist die Gesinnung des natürlichen, des seelischen und des alten Menschen, des Nichts vom Geist Erneuerten. Wenn der Begriff fleischlich auftaucht, fleischliche Gesinnung, fleischlicher Mensch, wenn wir nach dem Fleisch leben, kommt dieser Begriff nur in der Konfrontation mit Geist vor. Geist oder Fleisch ist die Frage. Und wehe, wenn das Fleisch fromm wird. Ist das nicht das Kennzeichen des Endzeitmenschen? Lesen Sie nochmal in der Stille 2. Timotheus Kapitel 3, die ersten 5 Verse, wohin 3x6 Eigenschaften der Mensch der Ausreife beschrieben wird. Und eine entscheidende Eigenschaft ist, Menschen, die da haben, den Schein, die Form der Gottseligkeit. Aber die Kraft verleugnen sie. Und woher kriegen wir die Kraft? Paulus konnte sich nur rühmen des Kreuzes, des Wortes vom Kreuz, des gekreuzigten Christus. Der Alte, der natürliche Mensch, will sich selber darstellen, der möchte nicht ins Kreuz und ans Kreuz. Darum sagt Paulus in Römer Kapitel 8, er schreibt das an die Römer, Wer nach dem Fleisch, das heißt also nach seinen eigenen Vorstellungen, Wünschen, Lüsten und Begierden lebt, der wird sterben müssen. Da wir aber bereits wissen, mitgekreuzigt und den alten Menschen im Tode halten dürfen, rechnen wir damit, dass der Geist die Herrschaft bekommt. Bewahrung vor der fleischlichen Gesinnung ist entscheidend. Wir hatten jetzt in Scheibenberg eine Frage. Ja, da sagt ein Bruder, wenn ich weiß, Christus lebt in mir, ich bin mitgekreuzigt, begraben, auferweckt, der alte Mensch ist mitgestorben, dann habe ich doch mit dem alten Menschen gar nichts mehr zu tun. Ist das so? Nein. Der alte Mensch ist zwar mitgekreuzigt, aber die fleischliche Gesinnung ist nicht von heute auf morgen weg. Das ist Schwärmerei. Wer meint, durch irgendein spezielles Erlebnis den alten Menschen auf einmal auf diese Art und Weise mystisch verloren zu haben, der irrt. Das wollte ja die Mystik schon immer. Und es ist auch nicht so, dass einer, der in Mathematik 5 steht, auf einmal im nächsten Zeugnis dann eine 1 hat. Von heute auf morgen werden die Probleme in der Praxis nicht sofort gelöst. Weder die sexuellen, noch die geschäftlichen, noch irgendwelche Schwierigkeiten. Da gehört Lehre hin, wie nämlich der Geist wirksam wird. Wenn das so einfach wäre, wie das heute propagiert wird, würde die Bibel wahrscheinlich nur aus einem Blatt bestehen. Lasst euch in den Geist hineintaufen, lasst euch ständig auf diese Art und Weise berieseln, alle Probleme sind gelöst. Das ist doch nicht so, oder? Das würde uns ja gefallen, nicht? Wenn ich jetzt hier am Mikrofon blasen würde und sie alle bekämen mit einem gewaltigen, donnernden Heiligen Geist und gingen als völlig neue Menschen nie wieder sündigen müssen nach Hause. Tja, das will der natürliche Mensch. Wir müssen wissen, der alte Mensch ist mitgekreuzigt, aber die fleischliche Gesinnung, die muss entsprechend nach dem Worte Gottes so erkannt werden, dass wir sie sehen. Wir sind nämlich Menschen mit 2 Naturen. Der alte Mensch ist nicht ausgerottet, der soll nur im Tode gehalten werden. Darum in Kolosser Kapitel 3 heißt es nach dem Aorist, haltet im Tode oder habt getötet. Das steht nach der herrlichen Offenbarung der Lehre, wir sind mit Christus in das überhimmlische Wesen versetzt. Da ist unsere Heimat, darum sollen wir dorthin Ausschau halten. Aber dann heißt es auch, legt ab. Und da muss ich den Mut haben, zu erkennen, wo ich fleischlich gesinnt bin und wo ich mich auch versündigt habe oder wo ich Fehler hatte. Wer das nicht tut, wird allmählich zum religiösen Schwärmer. Zu einem Perfektionisten, den die Bibel so nicht sieht. Wir sind zwar in Christus vollendet, schon. Nach Kolosser 2, Vers 10. Aber was wir sind, sollen wir werden. Und das ist ein Lernprozess. Das ist die Heiligung. Darf ich einmal ein paar Eigenschaften des fleischlichen Menschen skizzieren, der bereits neues Leben haben kann als Gott? Denn, ich sage es nochmal, nur da, wo Geist ist, kann auch von Fleisch geredet sein. Galater 5. Geist und Fleisch sind widereinander. Der natürliche Mensch kennt diese Spannung doch gar nicht. Kennen Sie sie? Wohl uns. Halten wir sie göttlich aus und finden wir eine göttliche Lösung. Wie heißt denn die? Regiert euch der Geist konkret in der Praxis. Wandelt im Geist, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches, die Begierden nicht vollbringen. Das ist die Antwort. Haltet im Tode den alten Menschen. Aber das ist kein Krampf, keine gesetzliche Anordnung, kein moralischer Appell. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Nun zu den Kennzeichen. Sind Menschen, die nur die Vergebung haben. Bitte erschrecken Sie nicht. Das wichtig ist Voraussetzung, aber die nicht das Wurzelproblem lösen lassen wollen. Denn Sünden kommen aus dem Prinzip der Sünde und aus unserem Ich. Es sind Menschen, die ich-bezogen sind, im Sehen und im Handeln. Das Wesen der alten Natur herrscht noch vor. Sie bedürfen, sagt Paulus der Milchspeise. Kriegen eine geistliche Magenverstimmung, wenn sie feste Speise vorgesetzt kriegen. Hier sagte mir selbst ein Bruder, während der Brüderkonferenz, also Bruder Heinemann, das da ist mir zu hoch. Ich bin Praktiker. Ich bin's auch, denke ich. Wir können doch nur Praktiker sein, wenn wir auch die herrliche Lehre kennen. Keine Praxis heute ohne Theorie, selbst in der Lehre beim Handwerker. Es klingt so fromm, ne? Ich bin Praktiker. Dabei kann man sich im religiösen Betrieb ständig ums eigene Ich drehen. Bitte, das will ich dem Bruder nicht unterstellen. Schauen nur auf das Sichtbare, das Wahrnehmbare. Darum brauchen wir die geistliche Gesinnung, den Denksinn Jesu Christi. Wir haben von Natur aus den nicht. Wir sind auch als Kindlein, als Unmündige immer auf das Diesseits fixiert. Parteilichkeit nimmt Überhand. Meine Partei, meine Richtung, meine Konfession, meine Denomination. Selbst Paulus geht ja dagegen an, indem er im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel sagt, wer sich nur an ihn hängt oder nur an Apollos oder an den Petrus, der ist fleischlich. Das wollen wir uns mal sagen lassen, die wir gerade die paulinische Lehre in wunderbarer Weise allerdings vom erhöhten Christus akzeptieren. Aber wir müssen das ganze Wort nehmen. Schauen auf das diesseitige, wahrnehmbare Personenabhängigkeit, die Niederlagen dominieren und wie Paulus es den Philippern sagt, Feinde des Kreuzes. Entweder Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit herrscht vor. Der neue Mensch, der Geistliche, ich will auch da kurz zum Schluss noch einiges skizzieren. Welche Folgen haben wir, wenn wir nach 2. Korinther 5, Vers 17 eine neue Kreatur geworden sind? Dann sind wir, ich kann es nur aufzählen, Teilhaber seiner Sohnschaft, Teilhaber seiner Gerechtigkeit, Teilhaber seiner Heiligkeit, Teilhaber seines Friedens, und auch Teilhaber seiner geheimen Pläne, denn er hat uns das Geheimnis seines Willens geoffenbart. Teilhaber seiner Liebe, seiner Auferstehungskraft, seiner Vollmacht und zukünftigen Herrlichkeit. Und nicht zu vergessen, Teilhaber seiner Leiden, seiner Leiden. Denn Paulus sagt, zu erkennen in ihm die Kraft der Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden in Philipper 3. Und wie sieht das aus in der Praxis? Sie setzen allein ihr Vertrauen auf Gott und die Erlösung in Christus. Sagen wir so schnell, das machen wir doch. Und wie sieht es in der Praxis aus? Haben wir wirklich den allmächtigen Gott, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Wenn wir den haben oder Christus in uns lebt, der auferstandene Herr, dann denke ich, haben wir eine Perspektive wie sonst niemand. Sie haben einen Einblick in das ganze Heil, nicht nur partiell und punktuell. Sie kurieren nicht nur an den Symptomen des alten Menschen herum, sondern wissen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sie erwarten nichts mehr vom Fleisch. Bitte, das sind mehr objektiv formulierte Aussagen. Es ist bei mir nicht so, dass ich nie mehr was von meinem Fleisch erwarten würde. Das darf ich Ihnen auch sagen. Aber der Geist Gottes mahnt, wenn ich in mir selber stehe oder so reagiere, wie es nicht geistlich ist. Geführt zu werden durch den Geist Gottes nach Römer 8. So viele der Geist Gottes lenkt, leitet, führt, die sind Söhne Gottes. Feste Speise, können wir sie vertragen, ohne Magenverstimmung geistlicherseits. Völliger Glaube, völlige Hingabe und schließlich alles in ihm. Bis hin zu dem herrlichen Ziel, dass Gott einmal sein wird, alles in allem und allen, das dürfen wir glauben. Der fleischliche Mensch kann das nicht für wahr halten, weil er den Menschen, seinen Willen und seine Ziele für größer ansieht als das, was Gott will. tun Sie das auch. Wenn für mich geschrieben steht, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden, ist das eine Aussage, die stoße ich nicht um. Wir müssen das alles nur richtig einordnen. Alles in ihm. Damit haben wir eine Perspektive, ein Heil, das wunderbar ist. Und ich schließe mit einem Zitat aus diesem Büchlein von Blay. Er beschreibt den alles überragenden Weg. Paulus formuliert das in 1. Korinther 12, 31. Ich zeige euch einen alles überragenden Weg, auf dem wir nicht verführt werden, auf dem wir Geistliches entwickeln können, auf dem wir nicht fleischlich bleiben. Er formuliert es so. Eins der bemerkenswertesten und auffallendsten Kennzeichen des Wortes Gottes ist die außergewöhnliche Art, wie es überragende Gedanken, also herrlichste Lehre, mit schlichten, praktischen Handlungen verbindet. Von den erhabenen Höhen der großen Geheimnisse Gottes in die Herz und Sinne des Menschen einzudringen vermag, spannt diese herrliche Enthüllung einen strahlenden Bogen zur Erde hinab, bis in die einfachsten Dinge. Meine älteste Tochter hatte Mutti mal geschrieben, Christus ist auch mitten unter den Kochtöpfen. Warum streben heute so viele Frauen daraus? Nicht? Weil sie das überhaupt nicht kennen, die Herrlichkeit des Christus. Also nichts gegen die, die hier unter uns auch als Frauen beruflich tätig sind. Also bis hinab um die Niederungen täglicher menschlicher Erfahrungen mit den höchsten Höhen zu verbinden. Liebe Geschwister, das ist die Spannung, in der wir leben, und bekanntlich wirkt die größte Spannung umso mehr Energie. Können wir sie aushalten? Immer sind Gottes Aussagen völlig ausgewogen. Es besteht ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen Lehre und praktischem Wandel. Nehmen Sie das mit. Beides gehört zusammen. Leider, weil Theologen ihre eigenen Glaubensvorstellungen und religiösen Überlieferungen entwickeln, funktioniert das nicht. Aber möge der Herr Gnade schenken, dass wir auch aufgrund des heutigen Vortrags Lehre und Leben ausgewogen zusammenkriegen. Es kann nur der Geist Gottes wirken, aber er macht es nicht ohne uns. Berufen zu einem würdigen Wandel muss uns zeigen, wie der Wandel aussehen soll. Und wozu wir berufen sind, wenn ich das nicht kenne, kann ich nicht so wandeln. Ich denke, es gäbe eine Fülle von solchen Beziehungspunkten oder Kontrastvergleichen. Bitte, Sie haben gemerkt, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Keine Diffamierung von Menschen oder Geschwistern. Ich habe es leider mal schnell spontan hier an einem Mittwoch in der Bibelstunde herausgebracht, einen Namen genannt, weil der Betreffende davon gesprochen hat, wenn man den Jesusfilm nimmt, kommen so viele Tausende zum Glauben. Es fragt sich, was ist das für ein Jesus, der mit so einem Film da die Menschen packt? Ich bin der Meinung, das kann nur über die Emotionen gehen. Ich liebe den Bruder, habe mit ihm viele Evangelisationen gemeinsam gemacht. Das wollte ich hier nochmal sagen. Also, nehmen Sie es mit als ein Herzensanliegen, Lehre und Leben zu verbinden. Denn nur wenn Sie eine gesunde Lehre haben, können Sie gesund leben und wachsen. Das wollen Sie doch. Amen.
Lasst uns jetzt still werden und miteinander beten. Herr Jesus, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Wir danken dir, dass du dies uns heute in dieser Morgenstunde so vor unsere Augen gemalt hast, wer du bist und was wir oft suchen. Lass uns daraus erkennen, dass wir nicht suchen, wo du nicht bist, sondern dass wir dort suchen, wo du bist, in deinem Wort. Und dafür sei dir Lobpreis und Dank. Nun bewege du dieses, was wir gehört haben, in unseren Herzen. Und lass uns forschen, ob es sich so verhielt. Und dann schenke es uns durch deinen guten, heiligen Geist, dass wir Teilhaber deiner selbst werden, dass wir in diesen Christuskörper hineinwachsen. Von Tag zu Tag verbindlicher. Wir wollen dir jetzt schon dafür danken, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist da hineinführst, in die Gemeinschaft deiner Leiden, deiner Liebe, deiner Erbarmungen, deiner Langmut und was du uns alles in deinem Wort aufgeführt hast. Lobpreis und Dank sei dir. Anbetung deinem Namen. Amen.